Die Fernsehkritiker.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum Podcast Die Fernsehkritiker. Hier wollen wir darüber reden, was man sich im Fernsehen, den Mediatheken oder Streamingdiensten anschauen sollte und auch darüber, was man getrost vergessen kann. Wir, das sind erst einmal ich, der freie Journalist Erik Leimann und hin und wieder meine Gäste. Mein Gast heute ist der Journalist Jan Freitag. Mit ihm rede ich über Filme und Serien, die in diesen Tagen im Fernsehen, den Mediatheken und Streamingdiensten neu zu finden sind. Jan arbeitet als freier Journalist in Hamburg und kümmert sich um die Themen Medien, Musik, Popkultur und Wirtschaft. Jan schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, den Tagesspiegel, für die Zeit und das Medienmagazin DWDL. Dazu gibt es von ihm den Blog freitagsmedien.com. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo Erik, schön dabei sein zu dürfen.
Ja, wir reden heute über die dänische Slow-Motion-Krimi-Serie The Investigation, der Mord an Kim Wall. Wir staunen über den sehr ungewöhnlichen ARD-Film Herren und wir sprechen über eine Psychotherapiesitzung in 35 Teilen von den Machern des Films Ziemlich beste Freunde. Danach fragen wir uns, was Owen Wilson und Salma Hayek für den Amazon-Film Bliss eingenommen haben. Und am Schluss gibt es noch ein Gespräch über neue Qualitätsserien auf der Türkei, am Beispiel der Netflix-Produktion 50 Quadratmeter. The Investigation, der Mord an Kim Wall. Eine junge schwedische Journalistin steigt abends zu einem Fremden in ein von ihm selbst gebautes U-Boot und verschwindet. Als die Polizei ermittelt, hat der U-Boot-Erbauer und Kapitän immer neue Versionen davon zu bieten, was in besagter Nacht passiert ist. Die Miniserie The Investigation, der Mord an Kim Wall, erinnert nicht nur an einen wahren, spektakulären Kriminalfall aus dem Sommer 2017, Die Serie baut diesen Fall auch extrem detailgetreu nach. Seit 28. Januar schon sind die 6 Teile der Miniserie bei RTL Streamingdienst TV Now zu sehen. Jan, ist die langsamste Krimiserie der Welt, so sehe ich sie jedenfalls, so gut wie andere dänische Meisterwerke der Marke Kommissarin Lund, Die Brücke oder Borgen? Oder ist die einfach nur langweilig?
Sie ist natürlich schon ein bisschen langweilig im Sinne von, dass relativ wenig passiert, aber im Gegensatz zu vielen anderen skandinavischen Serien, die sich mittlerweile so ein bisschen in ihrem eigenen Blut baden und so selbstreferenziell brutal und drastisch und explizit gemein werden, konzentriert sich diese Serie ja endlich mal wieder auf das Wesentliche, was Krimi ja auch ausmacht und hier eine reale Vorlage hat, nämlich einfach zu zeigen, wie arbeitet die Polizei. Und was geht in den Menschen, die bei diesen Ermittlungen mitmachen, sowohl diejenigen, die befragt werden, als auch die Befragen eigentlich wirklich vor? Und das macht die Serie hervorragend. Und sie ist überhaupt nicht langweilig, obwohl extrem wenig passiert.
Mhm. Ja, ich musste beim Betrachten dieser Serie auch an den Spruch denken, dass wenn man Polizeiarbeit realistisch darstellen würde oder auch Psychotherapie, wir kommen nämlich später noch zu einer Psychotherapie-Serie, dann würde sich das kein Mensch angucken, weil es einfach viel zu langweilig ist. Aber genau dieses Detailverliebte, dieses Akribische, was man in dieser Serie sieht, die ja nach diesem ziemlich bekannten realen Fall entstanden ist, finde ich, das fasziniert daran, dass man irgendwie wie so Mäuschen spielen kann bei extrem anstrengenden und zeitraubenden Ermittlungen.
Ne? Und was vor allem noch richtig geil ist an der Serie, ist, dass man weder den Täter noch das Opfer jemals in Bewegtbildern sieht. Ich glaube, es gibt Fotos von beiden, also mindestens von dem Opfer, von dem Täter, Peter Madsen, allerdings gar nicht, der kommt nicht vor. Es kreist immer so ein bisschen darum, dass er jetzt demnächst ins Revier kommt und zum ersten Mal vernommen wird. Es gibt immer wieder so Nachrichten davon, dass er dies und jenes in den Verhören gesagt hat, dass er dies und jenes zugegeben oder auch nicht zugegeben hat. Aber er bleibt ein Phantom, genau wie das Opfer ein Phantom bleibt. Und dadurch ist es halt nochmal zusätzlich, was ich vorhin schon meinte, die Brutalität dieses Verbrechens, das ja wirklich grausam gewesen sein muss, kommt überhaupt nicht zum Tragen darin, sondern sondern es geht nur darum, wie die Menschen damit umgehen, die diesen Fall aufzuklären haben. Und das habe ich so noch nicht erlebt, dass ein Krimi ohne Opfer und Täter auskommt, im Grunde genommen.
Die Serie ist von Tobias Lindholm geschrieben und inszeniert. Der ist gerade, der Mann ist so Anfang 40 und ist gerade so der absolute Superstar, würde ich mal sagen, unter den dänischen Fernseh- und Filmemacher. Der war Oscar nominiert für das Afghanistan-Drama A War und der hat auch bei einigen anderen ganz berühmten, preisgekrönten Sachen, die jetzt in letzter Zeit gelaufen sind, seine Finger im Spiel. Dieser Kommissar, übrigens heißen in der Serie alle Leute so, wie sie auch in der Realität heißen. Also es gibt die Eltern von Kim Wall, es gibt die Ermittler und dieser Kommissar wird von Sören Malling gespielt. Den kennt vielleicht der ein oder andere noch als so etwas spießigen Chefredakteur des Fernsehsenders in der Polizserie, in der tollen Polizserie Borgen. Ja, doch, das ist der gleiche, ein paar Jahre später. Und also ich fand auch diese Kommissarsfigur faszinierend. Ich glaube, gefühlt sieht man die Hälfte der Zeit diesen Kommissar beim Autofahren im Regen durch Kopenhagen oder Umgebung zu oder wie er alleine auf die Jagd geht oder auf einem Schießstand irgendwie. Es ist ein Einzelgänger und wenn er nicht gerade telefoniert, was er ziemlich oft tut. Aber hat dich das fasziniert, diesem Mann, der ja wortkarg ist und erstmal jetzt gar nicht so der klassische Held ist, wie man sich vielleicht so einen Kommissar, so einen spannenden Kommissar vorstellt, dem zuzugucken?
Ja, schon auch. Also der macht das total toll in seiner reservierten Art. Hat auch noch eine kleine Nebengeschichte am Laufen, weil er mit seiner Familie nicht so richtig klarkommt, beziehungsweise weil er mehr mit seiner Arbeit verheiratet ist, als mit seiner Ex-Frau und mit seiner Tochter, die ihm auch in einer Stelle zum Beispiel gerade offenbaren will, dass sie schwanger ist und er geht währenddessen raus und telefoniert irgendwas Berufliches ab. Mhm. Das zeigt, dass er, wie intensiv er mit seiner Arbeit befasst ist und wie wenig er sich letztlich mit seinen Emotionen auseinandersetzt. Ich finde trotzdem nicht, dass es ein Film ist, der jetzt diesen Jens Möller in den Mittelpunkt stellt, auch wenn er ständig im Mittelpunkt steht, den Kommissar. Sondern es zeigt eher das Gefüge, in dem er seine Rolle spielt und diese Rolle aber all seine Kolleginnen und Kollegen auch spielen. Die gehen extrem auf in dieser Arbeit. Und ich glaube denen das einfach, dass die so emotional ergriffen von dieser Suche nach dem Täter sind, gleichzeitig aber unglaublich reserviert bleiben und versuchen, ihre Sachlichkeit zu bewahren. Und das ist genau diese Bruchlinie zwischen Emotionalität und Sachlichkeit, finde ich extrem faszinierend an dieser Serie. Muss aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass wer des Dänischen mächtig ist, sollte versuchen, sich diese Serie im Original anzuschauen, weil die Synchronisation manchmal sehr, sehr hart zu ertragen ist.
Du hast das natürlich auf Dänisch geguckt.
Oder? Ich habe es natürlich auf Dänisch geguckt, mit schwedischen Untertiteln.
Ernsthaft?
Nein.
Also ich habe einmal versucht, eine dänische Serie, das war Borgen damals, Polizserie, auf Dänisch zu gucken. Und das ist ja auch eine Serie, wo sehr viel geredet wird. Und da man ja beim Dänischen ja nichts versteht und wenn sehr viel gesprochen wird, dann kommt man mit dem Lesen ja nicht hinterher. Und dann habe ich das irgendwie aufgegeben, obwohl ich normalerweise ein Fan bin von Originaltonserien. Aber das hat in dem Fall nicht geklappt.
Nee, das bietet sich nicht an.
Was bei der Serie ja auch faszinierend ist, sind so diese Bezüge zwischen Realität und Inszenierung, weil es geht ja da sehr, sehr viel darum, auch diese Leichenteile des Opfers zu finden und da wird zum Beispiel mit dem echten Schiff gearbeitet und den echten Leichenspürhunden, also und den Tauchern, die spielen sich also selbst. Der Hund der Eltern des Opfers ist der echte Hund der echten Eltern. Also es sind lauter so Details, die, wenn man die kennt, die irgendwie auch sehr bewegend sind, dann in dieser akribischen Inszenierung von diesem Fall. Also mich hat die Serie wirklich fasziniert. Das sind 6 Teile, 45 Minuten. Vielleicht weiß man schon, wie es ausgeht oder warum der Täter überführt wurde. Es ist das wahre Verbrechen ist im Sommer 2017, glaube ich, passiert. Es ist fast schön, wenn man es vergessen hat, weil dann ist es noch ein bisschen spannender.
Aber das ist ja auch das Prinzip True Crime, dass man im Grunde genommen den Ausgang schon weiß, wenn man sich ein bisschen mit der Nachrichtenlage befasst hat und trotzdem schafft es dieser Film halt eine gewisse Spannung zu erzeugen, die natürlich nicht nervenzerreißend ist, weil man ja am Ende weiß, was passiert. Aber trotz allem schafft es so ein leichtes Brisseln aufrechtzuerhalten, das man dabei hat. Also man ist immer ein bisschen angespannt, was jetzt als nächstes kommt. Und rechnen natürlich auch immer damit, dass es jetzt irgendwann demnächst grausame Bilder geben müsste, wenn sie dann doch die Leichen bergen, Leichenteile aus irgendeinem Sund ziehen. Aber es ist nicht nötig. Und das macht der Lindholm, Lindholm heißt er, ne?
Ja, Tobias
Lindholm. Das hervorragend, dass er diese Spannung aufrechterhält, ohne sie jemals auflösen zu müssen.
Genau, das Faszinierende ist im Prinzip, dass versucht wird, dem höchstwahrscheinlich Täter das Verbrechen nachzuweisen und dass man bei dieser akribischen Suche nach Beweisen eben dabei ist.
Wir sagen einfach trotzdem nicht, wer es war.
Nee, wir sagen es trotzdem nicht, aber uns beiden hat die Serie sehr gut gefallen, obwohl wir auch jetzt nicht sagen, dass alles, was aus Skandinavien kommt und wo Krimi draufsteht, super ist. Das ist schon auch teilweise so eine Trademark geworden, wo auch ja, Mittelprächtiges produziert wird seit Jahren. Aber das war wirklich mal wieder etwas, was irgendwie anders ist, was total fasziniert wegen seiner speziellen Machart, aber auch wegen der sehr guten Schauspieler. Wir kommen zum nächsten Thema. Herren, das ist ein guter alter ARD-Mittwochsfilm, 20.15 Uhr am 10. Februar zu sehen. Ich glaube, er lief sogar vor ein, zwei Jahren mal ganz kurz im Kino. Die Nachrichtenlage im Internet, habe ich versucht zu recherchieren, war da so ein bisschen unklar. Aber es ist ein sehr besonderer Film, war ein Vorschlag von Jan, darüber zu sprechen. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Jan, worum geht es denn in Herren?
Es geht um einen Capoeira-Lehrer. Capoeira, für Leute, die es nicht wissen, ist so eine brasilianische, sehr tänzerische Kampfsportart aus Berlin, der sich Hoffnung gemacht hatte, dass er die Schule, an der er als Lehrer tätig ist, übernehmen kann. Das hat nicht geklappt. Und daraufhin muss er halt dringend versuchen, weil die in sehr prekären Verhältnissen leben, er mit seiner Frau und seinem Sohn, einen anderen Job zu finden und bewirbt sich bei einem Denkmalschutzdienst als Fahrer. Und dieser Denkmalschutzdienst entpuppt sich aber innerhalb kürzester Zeit, als er das erste Mal abends Putzhandschuhe in die Hand gedrückt bekommt, als Reinigungsdienst für die historischen Toiletten Berlins, die wohl da eine besondere architektonische Bedeutung haben. Und von diesem Moment an erzählt diese Geschichte, dass dieser Mann ein bisschen an seinen höheren Ansprüchen scheitert. Er setzt sich deswegen kritisch mit seinen Menschen im Umfeld auseinander, die diese Arbeit sehr gerne machen. Er setzt sich sehr kritisch mit seinem Sohn auseinander, der einen ganz anderen Job machen will, als er sich das vorgestellt hat. Er möchte, dass er studiert, weil er Abitur gemacht hat. Der Sohn will etwas ganz anderes machen. Und dadurch ist es ständig so ein Scheitern an den eigenen Ansprüchen, die er an sich und andere anlegt. Das ist aber gar nicht das Besondere an diesem Film, Erik.
Jetzt sind wir gespannt.
Das Besondere ist nämlich, dass sämtliche Hauptfiguren darin, das sind insgesamt fünf, darunter seine Frau, sein Sohn und seine zwei Arbeitskollegen, sind POC, also Deutsche mit Migrationshintergrund, wie man früher noch gesagt hat. Und das auf einem Mittwochsfilm in der ARD hat es weder auf diesem Sendeplatz noch auf irgendeinem anderen Sendeplatz in Deutschland aus meiner Perspektive, das hat mir auch der Regisseur Dirk Kummer gesagt, jemals gegeben. Denn ansonsten sind diese POC entweder Opfer oder Täter von irgendwelchen prekären, meist kriminellen Situationen. Hier sind es ganz normale Menschen, die versuchen, mit ihrem Alltag zurechtzukommen, der natürlich auch mit Rassismus zu tun hat und mit Fremdenfeindlichkeit, mit Homophobie auch. Es geht dadurch, dass es in diesen Toiletten auch Homosexualität, also homosexuelle Liebe sozusagen gibt, wird auch das thematisiert. Aber das sind alles nur Randaspekte einer Geschichte, die sich mit Menschen befasst, die versuchen, ihren Lebensweg zu machen. Und das ist mal komplizierter, mal weniger kompliziert. Und hervorragend umgesetzt, wie ich finde.
Mir hat auch wirklich sehr gut diese Natürlichkeit, diese Lockerheit in dem Film gefallen. Nun muss ich mal sagen, POC, People of Color, also die ganzen Hauptfiguren haben eine dunkle Hautfarbe, sind Schwarze, wie man früher gesagt hat. Nur um mal zu sagen, das sind jetzt irgendwie keine Leute mit türkischem Hintergrund oder was. Und das macht den Film eben wirklich zu was Besonderem, weil das sind sämtliche Hauptfiguren, es ist ein deutscher Film und es wird aber nicht so darauf rumgeritten, auf diesem Hintergrund, auf diesem Aussehen. Es geht wirklich batscht nur am Rande und sehr klug in kleinen Dingen um Rassismus. Es geht im Prinzip, es ist so eine Geschichte von einem Mann in der Krise und seinem Umfeld, und das ist wunderbar beiläufig erzählt. Hat mir gut gefallen. Weißt du eigentlich, dass das Original, also es basiert auf einem Buch, das heißt dann auch tatsächlich Herren auf Englisch, Gents. Das ist schon Anfang der Nullerjahre erschienen und spielt in London mit drei Kollegen, die da die Toiletten reinigen, die eben, ich glaube, einen jamaikanischen Hintergrund haben. Und ich finde es ziemlich beachtlich. Das hat Stefanie Kremser, eine weiße Frau, wie ich gelesen habe, das ist die Drehbuchautorin, die hat das umgesetzt und hatte durchaus Respekt vor der Aufgabe, aber ich finde, es ist ihr hervorragend geglückt, weil so ein Stoff, der in London vor 20 Jahren mit jamaikanischen Typen spielt, die Toiletten reinigen, den muss man erstmal auf 20 Jahre später in Berlin mit deutschen POC Menschen irgendwie übersetzen. Das fand ich auch eine tolle Leistung.
Aber genau das sagt auch echt irrsinnig viel aus über die Gesellschaft, in der wir leben, weil ein Stoff, der sich vor 20, wenn nicht sogar mehr, es war glaube ich in den 80er Jahren spielt es, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich habe nur gelesen, dass der Roman wohl 2001 erschienen ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist er ja noch retrospektiv angesiedelt.
Ja, also ich glaube, es spielt in den 80ern und behandelt damals Themen wie Rassismus, Rechtsradikalismus, weil es so eine Gruppe von Leuten, die in diesem Roman auftreten, sind halt auch Skinheads. Es geht um Homophobie, es geht um alles um Themen, von denen man gedacht hätte vor 25 Jahren oder wie lange es auch immer her sein mag, dass sie vielleicht im Jahr 2021 langsamer Geschichte sein könnten, sind sie aber nicht. Das heißt, auch hier kommen solche rassistischen Konflikte vor, es kommen Skinheads vor, es kommt Homophobie vor, es kommen also all die Probleme vor, die sich jetzt durch die Geschichte ziehen, selbst durch die Geschichte unserer emanzipierten Zeit. Aber Dirk Kummer schafft es auf eine ganz besonders liebevolle Art, diese Konflikte nie so in den Vordergrund zu drücken, sondern immer eher so als Hintergrundrauschen mitschwingen zu lassen bei den Problemen, die diese Menschen mit sich selbst oder auch nicht mit sich selbst haben, weil einige von den Leuten in Ezekiels Umfeld total gut zurechtkommen mit ihrer Biografie. Seine beiden Kollegen finden es super, Toiletten zu putzen. Die lieben diese historischen Dinger und fühlen sich da echt wohl auf ihre Art. Und er kommt da so miesepetrig rein und sagt, es ist doch alles hier nur ein dreckiger Putzjob. Am Ende finden sie sich aber natürlich dabei und lösen auch diese ganzen Konflikte auf eine ganz, ganz charmante Art auf, ohne dass sie beseitigen. Und das finde ich angenehm, gerade auf diesem Sendeplatz, und kann den Leuten auch dadurch echt was mitgeben.
Der Unternehmer, also sein Kollege, für den er dann anfängt zu arbeiten, weil der seinen Führerschein verloren hat, der steigt da erstmal als Fahrer ein, der betont ja auch gleich, ey, ich bin mein eigener Chef, ne? Also er ist jetzt nicht der Angestellte, der die Toiletten reinigt für den weißen Unternehmer oder so, sondern er ist sein eigener Chef, er macht das selbst, und es ist auch wunderbar, wie selbstbewusst eigentlich die Figuren alle sind, und dass dieses das Wunderbare an dem Film ist ja neben seiner, das ist ja eigentlich eine Komödie, ne? Also es ist eine melancholische, leichte Komödie, das ist neben der Tatsache, dass es so schön beiläufig erzählt ist, ist es eben auch einfach schön, dass die Sachen nicht so in den Vordergrund gekehrt werden, und das hat man in deutschen Filmen eigentlich super selten, dass beiläufig und charmant erzählt
wird. Ja, und es ist vor allem eine pointenfreie Komik, die darin erzählt wird. Das ist eine, die sich aus der Situation ergibt, die durch den Charme und durch die Leichtfüßigkeit der Protagonistinnen halt transportiert wird. Gar nicht so sehr, dass da irgendjemand Witz erzählt, sondern die nehmen das Leben teilweise einfach auf eine fantastische Art leicht, auch wenn es schwer wird. Und das ist extrem beeindruckend und auch beneidenswert, finde ich, für uns Kartoffeln, die manchmal immer so streng und selbstkritisch und fremdkritisch auf alles schauen und alles immer zur Perfektion treiben wollen. Die müssen das nicht alles perfekt haben. Die wollen ein schönes Leben führen und investieren dafür das, was sie zu investieren bereit sind. Und das ist toll.
Also ich fand, ich habe den Film erst heute Morgen gesehen, und ich fand, da gibt es in knapp 90 Minuten keine einzige peinliche Szene. Also es gibt keine einzige Szene, wo man sagt, ah, das ist jetzt aber ein bisschen gezwungen oder gewollt, oder da wollten sie jetzt das und das zeigen. Und das finde ich schon, das ist einfach eine super Leistung. Also ich kann den wirklich empfehlen, oder wir können den beide sehr empfehlen, den Film. Gibt es natürlich auch noch, ich glaube, 3 Monate in der Mediathek nach der Ausstrahlung. Und selbst Leute, die das öffentlich-rechtliche klassische Fernsehprogramm mittlerweile meiden, sollten sich diesen Film auf jeden Fall mal angucken.
Unbedingt angucken, ist mein Tipp an alle, die hier zuhören.
Ja. Kommen wir zu unserem dritten Tipp oder zu unserer dritten Besprechung. In Therapie heißt die neue Serie der ziemlich beste Freundemacher Eric Toledano und Olivier Nakache. Die gibt es ab 4. Februar, also diese Woche, bei Arte ganz normal in der linearen Ausstrahlung, aber jetzt bereits alle 35 Teile in der Arte-Mediathek. In Therapie kann man fast schon als Serien-Franchise betrachten, denn die Originalidee geht auf die israelische Serie B'Tipul, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, bin leider des Hebräischen nicht mächtig, die geht darauf zurück. Danach gab es aber mehrere Adaptationen dieser Idee in verschiedenen Ländern. Die bekannteste ist sicher die amerikanische vom Sender HBO, In Treatment hieß die Serie, Der Therapeut mit deutschem Beititel. Da spielte Gabriel Byrne den Therapeuten, den Psychotherapeuten. Davon wurden 3 Staffeln gedreht. Ich war ganz traurig, dass nach der dritten Schluss war damals zwischen 2007 und 2010.
Ja, wo gab es denn noch eine? Ich kenne jetzt tatsächlich nur diese 3.
Nee, es gab tatsächlich nur diese 3 Staffeln. Aber es
Nein, nicht 3 Staffeln, sondern wo, in welchen Ländern wurde dieses B'Tipul noch umgesetzt?
Es gibt, glaube ich, irgendwo in Tschechien oder so. Es gibt in 2 europäischen Ländern, ich war bei der Arte-Pressekonferenz, wo sie das Produkt vorgestellt haben, da wurde das gesagt. Also es waren auf jeden Fall noch 2 eher kleinere europäische Filmländer, die auch Adaptionen gemacht haben. Und ja, vielleicht mal für die In Treatment oder B'Tipul nicht kennen, so eine Folge dauert ungefähr 25 oder 30 Minuten. Es gibt eine Hauptfigur, das ist ein Psychotherapeut und der empfängt pro Folge einen Patient. Manchmal empfängt er 2, weil es eine Paartherapie ist oder so. Und es gibt 4 Patienten in dieser Serie und die 5. Folge, da geht er sozusagen zu einer alten Freundin, zu einer auch zu einer Psychotherapeutin, zu einer Art Supervision, wo er dann selbst nochmal mit seiner Geschichte und seiner Arbeit im Mittelpunkt steht. Und dann hat man nach 5 Folgen, 25 bis 30 Minuten, alle Personen durch. Und in der 6. Folge geht es dann mit der 2. Sitzung des ersten Patienten weiter. Nun ist das Besondere an dieser französischen Adaption, dass sie direkt nach den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 spielt. Auch eher beiläufig. Es gibt nur einen Patienten, der sozusagen direkt mit diesen Terroranschlägen zu tun hatte.
Es gibt 2.
Ja?
Die beiden ersten. Also die Ariane ist eine Chirurgin, die die Opfer bei sich im OP hatte. Und der Adele ist ein Polizist, der der reingerufen wurde und da dann ein schweres Trauma davon getragen hat, dass er sich selbst nicht eingestehen will.
Wobei die expliziteste Geschichte, die mit den Anschlägen zu tun hat, ist die des Spezialeinheit-Polizisten. Ja. Genau, ansonsten finde ich auch, Jan, du kannst gleich ja mal sagen, wie du die Serie fandst, ist es auch wunderbar beiläufig erzählt, wobei natürlich auch hochkomplex wegen des Themas, ne? Psychoanalyse.
Ja, also ich weiß, dass du auch von In Treatment ein großer Fan warst, das war ich nicht, obwohl ich sie qualitativ total zu schätzen wusste, also ich fand sie auch hochwertig gemacht und auch in dieser reduzierten Kammerspielsituation ein Mensch, also ein Therapeut, ein Therapeut, oder eine Therapierte, fand ich extrem faszinierend und wurde in einigen dieser Folgen auch wirklich ganz dicht und ganz intensiv ausgearbeitet. Was mich daran damals und in dieser Situation auch stört, also in beiden Versionen, die ich kenne, ist, dass mir die PatientInnen viel zu offensiv erscheinen. Die sind sehr, sehr, wie soll man das nennen? sind sehr agil, also sowas, was man so proaktiv nennt. Die stellen ständig Fragen, die stellen auch die Arbeit des Therapeuten ständig in Frage und nehmen viel mehr Einfluss auf den therapeutischen Ablauf, als das, glaube ich, in der Realität der Fall ist. Und das ist auch das, was du jetzt zu The Investigation gesagt hast. So, wenn man so eine Therapie einfach so darstellt, wie sie tatsächlich abläuft, ist das wahrscheinlich sturzlangweilig und das muss man auch machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Leute, die in der Therapie arbeiten, sich das angucken und sagen, oh, weia, sowas gibt's nicht. Das passiert normalerweise nicht. Und das ist so mein Kritikpunkt daran. Aber es ist trotzdem eine Serie, die unglaublich ruhig, sehr, sehr dramatische Menschlichkeit widerspiegelt. Und das ist toll, das macht sie sehr gut.
Es ist vor allem natürlich, das war schon bei In Treatment so, es ist natürlich eine Bühne für herausragende Schauspieler, weil wenn du 30 Minuten oder 25 Minuten hast im Zwiegespräch, klar, du brauchst natürlich ein gutes Drehbuch, die Geschichten der Patienten herauszufinden, worum geht's bei denen wirklich, was ist wirklich deren Problem und wie ist es entstanden, ist natürlich auch wie so eine Art Krimi, das herauszufinden. Dafür ist das Drehbuch verantwortlich, dass das wirklich gut gebaut, gut angelegt ist. Aber man muss es natürlich auch umsetzen. Und ich fand gerade jetzt auch wieder bei dieser französischen Variante von den ziemlich beste Freunde-Machern, dass wir da einige herausragende Schauspieler gesehen haben, wo man wirklich an deren Gesichter man dran klebt als Zuschauer. Ich habe auch gelesen, es gibt so ein kleines Making-of in der Arte-Mediathek, wo sie ein bisschen erzählt haben, wie sie es gemacht haben. Sie haben wirklich in diesem Therapeutenraum die Situation mit ganz vielen Kameras gefilmt, um dann eben im Schnitt jede kleine Regung, von wo aus fotografiert sieht das Gesicht des Therapeuten oder der Patientin, des Patienten am besten aus, dass man da wirklich ganz viele Möglichkeiten hatte in der Montage des Films. Und das ist wirklich auch wunderbar geglückt. Also es gibt Folgen, die sind einfach absolut faszinierendes Schauspiel. Und okay. Es gibt Folgen, lass mich den einen Satz noch sagen, da, ich sage jetzt mal nicht, Leute aus meinem engsten Umfeld, die haben gesagt, boah, das nervt. Und diese Serie, dieses Serienkonzept, tatsächlich, es kann nerven. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, das wäre das allerletzte, was sie sich angucken. In Therapie.
Aber das liegt definitiv auch, glaube ich, an dem Hauptdarsteller, an dem Frédéric Pierrot heißt er, glaube ich, der den Arzt, den Philippe Dayan, spielt. Der hat eine so unfassbar gelangweilte, fast schon langweilige Ausstrahlung, dass man einnicken könnte. Der hat dabei aber sowas von Michel Piccoli, wie ich finde. Der ist halt auch so ein bisschen verkarstet, hat so ein Haarkranz auf dem Kopf, keine richtige Frisur. Ist also auf seine Art, ich weiß nicht, ob das gerecht ist, sowas zu sagen, aber ich glaube, der ist nicht besonders attraktiv. Hat aber trotzdem ja eine große attraktive Wirkung auf seine mindestens eine seiner Patientinnen. Und das ist tatsächlich echt eine ganz faszinierende Figur, weil die so inexistent ist in diesem Raum. Das ist manchmal so, als sei die gar nicht da und trotzdem greift sie total Raum von allem, was darin stattfindet. Und dass diese Balance zu halten, so unsichtbar zu sein und gleichzeitig so sichtbar, das ist wirklich faszinierend gemacht. Und mich hat er tatsächlich an Michel Piccoli erinnert. Und das, ohne dass ich jetzt der große Filmkritiker wäre, es könnte, glaube ich, ein vergifteteres Lob geben.
Also ich bin mir sicher, dass der Schauspieler, ich glaube, sehr bekannt ist in Frankreich. Ich kannte ihn aus der wunderbaren Mystery-Serie Les Revenants vor ein paar Jahren. Hast du vielleicht gesehen? Mhm.
Diesen also eine Folge Toten,
die gesehen. Auf einmal wieder auftauchen. Da spielt er, glaube ich, den allerersten Toten, der zurückkehrt, auf einmal wieder in der Küche seiner Familie steht. Ich finde gar nicht, dass der irgendwie langweilig oder passiv ist. Natürlich ist es ein Mensch, der zuhört, was ein Therapeut machen sollte. Ich finde sogar, dass er im Gegensatz jetzt zur amerikanischen Variante mit Gabriel Byrne eigentlich relativ fast aktiver ist. Also auch gerade in dieser Supervisionsfolge, die dann immer nach den vier Patienten kommt, die Therapeutin, zu der er geht, eine alte Freundin, wird von Carole Bouquet, ehemaliges Bond-Girl aus den späten 70ern, glaube ich, gespielt. Und ich finde eigentlich, dass er da relativ schillernd auftritt. Also, aber gut, ich glaube ja sowieso, dass In Treatment oder jetzt In Therapie eine Serie ist, wo sich die Gemüter spaltet. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die hochkomplex im positiven Sinne ist, dass man wirklich einem sehr, sehr elaborierten Drehbuch mit sehr vielen interessanten Ideen zur menschlichen Psyche oder überhaupt zum menschlichen Leben in einer großen Dichte sozusagen folgen kann, wenn man dem Ganzen folgen möchte. Auf jeden Fall, also ich habe immer mal versucht, jetzt die letzten Tage pro Abend 3 Folgen zu sehen. Das sind dann irgendwie so eineinhalb Stunden. Und danach raucht auch wirklich der Kopf und ich kann dann nicht weitergucken. Aber ich kenne auch Leute, die würden wahrscheinlich nach einer Folge sagen, das ist mir zu bekloppt. Ich will mehr Fleisch, mehr Sehen irgendwie oder so. Ne?
Ja, es ist halt auch ein ganz schöner Klopper, eine 35 mal 25 Minuten oder wie viel das dann ist. So dass, also ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt, die es wirklich durchhalten. Ich weiß aber auch nicht, ob es nötig ist, das durchzuhalten. Also das funktioniert auch schon so ein bisschen als Anthologieserie gewissermaßen. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wie die Therapiefortschritte der einzelnen Personen funktionieren, ob es welche gibt. Aber ich habe auch die ersten 3 Folgen gesehen, leider nicht mehr. Und jeder für sich hat auch schon funktioniert. Also dass dann am Ende der Satz kam, wir sehen uns dann in einer Woche wieder, hätte kommen können, hätte aber auch nicht kommen müssen. Also es war so, es hätte zu jedem Zeitpunkt der Therapie sein können. Es hätte sein können, dass die Einzelnen diese Therapie abbrechen. Und dadurch ist jede einzelne Folge gleichermaßen ergebnisoffen und abgeschlossen in sich. Und das finde ich sehr spannend daran.
Also ich finde eigentlich nicht, dass man die so einfach so wahllos irgendwie gucken kann. Wenn es funktioniert, und ich finde, es funktioniert hier in dieser Adaption, ist es eigentlich so, dass die Fälle immer spannender werden. Dass sie also eigentlich wie ein Geheimnis, was irgendwie immer mehr Facetten aufweist und dann aber irgendwie auch wie so ein Kriminalfall dann immer auch so einen Höhepunkt hinsteuert. Aber vielleicht musst du einfach noch ein paar Folgen sehen.
Genau, ich muss mich noch öffnen.
Ich bin auch nicht ganz fertig. Ich habe jeden Patienten jetzt 2-mal gesehen und ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken und finde, es ist hervorragendes Fernsehen. Und wer ein bisschen Lust hat auf Kammerspiel und anspruchsvolle Dialoge und Mitdenken und tolles Schauspiel, habe ich glaube ich schon mal gesagt, der sollte sich in Therapie angucken. Und das Wunderbare an der Arte-Mediathek ist ja auch kostenfrei für jeden zu kriegen. Und alles liegt schon da, die 35 Folgen a 25 bis 29 Minuten. Ja, wunderbar.
Mich hast du überzeugt, ich gucke weiter.
Super. Wir kommen zum 4. von 5 Themen heute. Das ist ein Vorschlag von Jan. Jan hat den Film gesehen und glaube darüber geschrieben. Und zwar ist das ein richtiger Film, der auf Amazon kommt. Ich weiß nicht, ob es einer dieser Kinofilme ist, die dann irgendwie jetzt wegen Corona nicht im Kino gezeigt werden konnten. Und dann, Jan schüttelt mit dem Kopf. Also es ist eine Produktion wirklich für Amazon. Es ist ein Science-Fiction-Film, wenn man so will. Der ist ab 5. Februar eben bei Amazon zu sehen, heißt Bliss und ist prominent besetzt mit Owen Wilson und Salma Hayek. Jan, worum geht es in Bliss?
In Bliss geht es darum, dass Greg, ein Angestellter eines, ich glaube, es ist ein Callcenter oder so etwas in der Art, wo er so eine Art leitender Angestellter ist, also ein eigenes Büro hat, und sehr offensichtlich völlig unzufrieden ist mit seinem Leben, mit seiner Arbeit. Statt zu arbeiten, malt er während der Arbeitszeit die ganze Zeit so Traumlandschaften, Urlaubslandschaften, so Paradiese, die alle so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und dann wird er durch eine Situation, die ich jetzt nicht schildern möchte, weil die eine sehr interessante Überraschung in dem Film darstellt, rausgerissen aus diesem Alltag und trifft auf eine Frau namens Isabel, gespielt von Salma Hayek, die mit so einem leicht verruchten Akzent versehen ihm weismacht, dass er gar nicht in der Realität lebt, sondern in einer Simulation, und ihm das durch allerlei Tricks und so magische Situationen tatsächlich nahe bringt, dass er es auch glaubt. Und nach einer Weile zeigt es sich, muss man aufpassen, nicht zu viel zu verraten, weil das wirklich, es ist nicht zu erwarten, was da passiert in diesen ganzen Konstellationen. Aber es stellt sich da irgendwann heraus, dass sie tatsächlich in einer anderen Realität leben, die wunderschön, total paradiesisch ist und letztlich das widerspiegelt, was Greg immer in seinen Zeichnungen während der Arbeitszeit zu Papier bringt. Und hier kommt der der Twist, das ist so eine Art umgedrehte Matrix im Sinne der Wachowski-Brüder von 1999 ist, ja, sowas. Dass die Menschen nämlich nicht in einer ganz fürchterlich dystopischen Nach-Atomkriegs-Realität leben und denen digital ein virtuelles Paradies vorgegaukelt wird oder eine virtuelle Realität, die lebenswert ist, sondern umgekehrt, die leben in einer total paradiesischen Welt, und damit sie diese paradiesische Welt weiterhin zu schätzen wissen, lassen die sich in so eine dystopische Welt, die diesen öden Büroalltag von Greg widerspiegelt, hineinbeamen sozusagen auf Zeit. Ist eine ganz tolle Idee, die, ich glaube, das hast du vorhin auch schon deutlich gemacht, als wir uns vorher darüber unterhalten haben, die dich nicht so richtig überzeugt.
Na, ich anders. Ich fand die Idee genial. Also, wie du schon sagst, die umgekehrte Matrix. Also, wir sehen ja viele Dystopien. Man könnte sich natürlich darüber unterhalten, was ist das vielleicht auch eine Dystopie? Aber gut, wir verraten es jetzt. Du hast es ja schon verraten. Aber der Clou hier ist praktisch, die Leute leben in irgendeiner Zukunft in einer perfekten Welt, und damit sie diese perfekte Welt zu schätzen wissen, wird eben diese Simulation einer relativ harten, anstrengenden, kaputten Welt aufgesetzt, damit man eben auch diese Erfahrungen macht. Und diese Idee fand ich eigentlich ziemlich großartig. Die Frage ist, ich habe in so ein paar Kritiken reingelesen, der Film kommt ja jetzt schon bald, in ein paar Tagen, 5. Februar, der hat relativ viele auch schlechte oder schwache Kritiken bekommen. Ich war mir nicht so ganz sicher. Ich fand einige Dinge an dem Film sehr schön, sehr anrührend. Andere fand ich ein bisschen künstlich überzogen. Was macht neben der guten Idee für dich den Reiz des Films aus?
Also es ist definitiv nicht Salma Hayek, die eine relativ eindrückliche Figur spielt, aber ich glaube, schauspielerisch ein bisschen limitiert ist. Ich weiß nicht genau, ob ich das falsch sehe, ob das was mit der Übersetzung zu tun hat. Ich habe es in der übersetzten Fassung gesehen.
Ich habe es im Original gesehen.
Ja?
Nee, es ist ein bisschen eine holzschnittartige Rolle, stimmt, ja.
Ja, also ich finde sie nicht so überzeugend, aber wer mich auch schon deshalb überzeugt, weil ich großer Fan von ihm ist Owen Wilson. Der spielt diese Figur, diesen leicht zerrütteten Familienvater zweier Kinder, die sich von ihm entfremdet haben, oder die er sich von sich entfremden lässt, ohne dass die Kinder es eigentlich wollen. Das ist eine ganz bizarre Familiengeschichte. Das spielt er mit einer so unfassbaren Überzeugung und einer so, wenn man das nennen, das ist so das, was ihn auch bei seinen vielen Rollen bei Wes Anderson auszeichnet, dass er immer so eine Art so einen fatalistischen Optimismus ausstrahlt, oder einen optimistischen Fatalismus, je nach Sichtweise, dass er einerseits von der Situation, in der er sich befindet, total entnervt und heruntergezogen wird, aber gleichzeitig immer so eine Lebenszugewandtheit hat. Und diese Bruchlinie spielt er auch hier fantastisch. Also er verwittert wirklich sehr. Also er kommt wirklich richtig, er landet richtig auf dem Boden und rappelt sich aber immer wieder so ein bisschen rauf. Spielt manchmal fast so eine Art Penner, der aber ja gleichzeitig aus einer Realität kommt, in der ein stinkreicher Villenbesitzer ist. Und Owen Wilson dabei zuzugucken, diesen Bruch zu spielen, das macht einfach großen Spaß bis zum Schluss. Und deswegen ist der Film gewiss kein Meisterwerk, aber er ist durch Owen Wilson sehr, sehr sehenswert, finde ich.
Genau, ich bin eigentlich der gleichen Ansicht. Also neben der guten Idee ist die andere große Stärke und wahrscheinlich die allergrößte Stärke des Films eben Owen Wilson, diese wirklich sehr anrührende Darstellung dieses Charakters. Und ich war noch ein bisschen mehr angerührt, als ich mal so kurz gelesen habe über Owen Wilson. Der Mann hat selbst ein oder zwei Selbstmordversuche hinter sich. Wenn man dann sieht, wie er diesen verzweifelten Charakter spielt, ist es irgendwie, geht einem das doch noch mal irgendwie nahe. Also ich habe ihn vielleicht jetzt noch mal neu entdeckt. Ich kannte ihn auch eher so aus diversen Komödien mit Ben Stiller und andere, die man in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Aber es ist wirklich eine traurige Rolle und trotzdem ein bisschen ein verrückter Science-Fiction-Film, der irgendwie auf eine gewisse Art sehenswert ist.
Genau, kann man sich, finde ich, also an so einem Abend, wo man jetzt, wenn man wirklich einen tollen Abend erleben will, auf dem Sofa, das kann man sich ja auch vornehmen, das ist heutzutage ja nicht mehr so uncool, wie es noch vor 20 Jahren war, dann würde ich den jetzt nicht empfehlen, aber nee. Es ist, wenn man sich jetzt gerade mal, wenn man Bock hat, sich ein bisschen berieseln zu lassen mit so einem melodramatischen Stoff, der ist der ideal, da kann man schöne anderthalb Stunden oder eine Stunde 40 oder wie lange das ist, miterleben, und das ist dadurch auch zu empfehlen, finde ich.
Ja. Ich stelle gerade fest, wo du vom schönen Abend auf dem Sofa erzählst, dass wir bei unseren 5 Programmen, die wir hier jetzt ausgewählt haben, Sachen, die jetzt Ende Januar, Anfang Februar gestartet sind, starten werden, eigentlich überhaupt kein Feel-Good-Programm drin haben. Wobei so ein bisschen vielleicht beim letzten Thema. Auch ja. Jan, gleich darfst du das vorstellen. Ich habe auch nur eine Folge davon gesehen. Es geht um Netflix und eine türkische Netflix-Produktion, 50 Quadratmeter. Die ist schon seit 27. Januar auf Netflix zu finden. Und Jan hat sich nicht nur mit dieser türkischen Serie auf Netflix beschäftigt, sondern auch ein bisschen in einem Artikel über die neue türkische Serienkultur generell. Ja, vielleicht erzählst du erstmal, worum geht's in dieser neuen türkischen Netflix-Serie 50 Quadratmeter? Was sehen wir da?
Das ist also wirklich fix erzählt, weil dieser Film ist unter den vielen türkischen Serien, die gerade teilweise weltweit richtig Furore machen, bei weitem nicht der beste, beziehungsweise diese Serie ist nicht die beste. Es geht um einen Auftragskiller, der so in der Obhut eines Istanbuler, ich würde mal sagen, es ist so eine Gangkriminalitätsgröße, und für den halt die schmutzigen Jobs erledigt. Und irgendwann beginnt er sich im Laufe dieser ersten Folge mit dem zu überwerfen. Ich erkläre jetzt nicht genau, worum es dabei geht, aber er wird halt von seinem ehemaligen Mäzen wird er bedroht und muss fliehen und flieht ausgerechnet in eine Schneiderei, die er geerbt hat, was ihm zwei Menschen aus einem Dorf zwischenzeitlich erzählt haben und ihn gefragt haben, ob er das haben möchte. Das hat er zu dem Zeitpunkt so von sich gewiesen, 50 Quadratmeter irgendwie auf dem Dorf, das will er nicht. Und jetzt merkt er, dass er auf der Flucht ist und flieht in dieses Dorf und kommt in dieser 50 Quadratmeter großen Schneiderei unter und beginnt von dort aus seine Biografie zu erforschen, weil dass er bei diesem Gangsterboss untergekommen ist, ist so eine große Leerstelle in seinem Leben. Er kennt seine Familie nicht, er kennt seine eigene Geschichte nicht und fängt jetzt an, sich tatsächlich so in sein eigenes Leben hineinzugraben von diesem Ort aus. Ich glaube, das ist das, was letztlich in den nächsten Folgen passiert. Die Geschichte drumherum ist ein relativ blutiger Thriller nach relativ konventionellen amerikanischen Maßstäben. Es wird viel explizit geschossen, dabei immer mit so ein bisschen Humor verarbeitet, dass die Leute beim Töten immer noch einen lustigen Spruch auf den Lippen haben. Das ist so ein bisschen Bruce Willis-Stil auf Serienebene. Das ist alles nicht so wahnsinnig weltbewegend, das ist auch nicht schlecht gemacht. Es hat aber, finde ich, deshalb eine besondere Stellung in der Serienlandschaft, weil es so widerspiegelt, dass sich das türkische Fernsehen von sich selbst oder der türkische Film von sich selbst emanzipiert hat, wenn man es vergleicht, wie noch vor 5, 6, 7 Jahren türkisches Fernsehen außerhalb der Türkei wahrgenommen wurde. Das war nämlich größtenteils ganz schöner Trash und noch viel größtenteils unfassbar politischer Scheißdreck, in dem es so Filme gab wie Reis, ein Biopic über Recep Tayyip Erdogan, in dem er von der ersten bis zur letzten Minute als Held und Heiliger verehrt wird, in der Türkei ein absoluter Gassenhauer. Und solche Filme waren da wirklich jahrzehntelang an der Tagesordnung, wenn es nicht noch schlimmer war. Und es waren so komische Remakes amerikanischer Blockbuster.
Das habe ich auch gelesen. Also ähnlich so wie Bollywood, also wie das indische Kino, haben die wohl ganz viele große amerikanische Erfolgsstoffe einfach so mit so, also so türkische Kopien davon gemacht. Aber insgesamt habe ich auch gelesen, dass der türkische Film oder jetzt auch das Fernsehen, also Streaming, Export, Serienproduktion, dass es extremer Exportschlager ist, also dass man spricht sogar vom zweit- oder dritterfolgreichsten Serienexportland, also die Türken oder das dortige Ministerium, das zuständige Ministerium spricht selbst davon. Man hat in Antalya große Studios gebaut vor einigen Jahren, wo sehr viel produziert wird. Man exportiert sehr viel nach in asiatischen Raum, arabischen Raum, aber auch nach Südamerika. Weißt du da mehr drüber, wie das da jetzt irgendwie, ob das wirklich so ist? Wie
also ich weiß, dass es ein riesiger Fernsehmarkt ist. Ich weiß aber auch, dass ich darüber nichts weiß, weil vieles von dem, was da jetzt auch in Antalya produziert werden soll, das ist dann auch wieder eher so B-Ware. Das heißt, das sind so Telenovelas und Thriller-Serien und sowas, die dann oftmals in den orientalischen, sagt man das noch, in den arabischen Raum gehen, also in den islamisch geprägten Raum und da dann auch oftmals bestimmte Stereotypen und Klischees zu erfüllen haben. Davon kenne ich wirklich gar nichts, da kann ich nichts drüber sagen. Ich weiß nur, dass die Serien, die jetzt gerade über Netflix produziert werden, extrem hochwertig sind und komplett ihre Ortsgebundenheit verloren haben. So in den 70er Jahren gab es, was du jetzt ja auch gesagt hast, so diese Remakes, da gab es dann so etwas wie Turkish Star Wars.
Genau, es gab dann Star Wars auf Türkisch, habe ich auch gehört, ja.
Sowas, und es gab so, das waren dann immer so, das Phantom schlägt zurück und so Filme mit absurden Namen, wo immer irgendwelche Helden wie wild um sich geballert haben und hatten immer eine oder zwei Frauen an der Seite, die sie dabei angehimmelt haben. Das war alles, glaube ich, sehr ulkige Unterhaltung, die extrem gut gesehen wurde. Jetzt aber erarbeitet sich das türkische Fernsehen und auch der Film so ein Renommee, dass sie so ein bisschen von ihrer eigenen Herkunft emanzipiert. Also es gab so, es fing, glaube ich, an mit dem Film The Protector hieß das. Das war so ein Mystery-Thriller auf Netflix von 2017, der inhaltlich gar nicht so wahnsinnig weltbewegend war, aber vom Look und Feel her und von den Production-Values her extrem hochwertig war. Und so ein bisschen der Türöffner war für andere Serien, wie zum Beispiel so ein Gesellschaftsdrama, das nennt sich Azizla. Ich weiß immer nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich hoffe es. Ich
kann dir auch nicht helfen, leider.
Was ist ein Gesellschaftsdrama, was so ein bisschen Männlichkeit am Rande der Midlife-Crisis behandelt. Mhm. Es gibt eine Serie auch auf Netflix, die heißt Bir Başkadir. Das sind so 8 fiktionale Geschichten aus fiktionale Porträts aus der Türkei, wird weltweit wirklich gefeiert.
Hat sehr viele gute Kritiken bekommen. Sehr,
also wirklich auch also so genre- und schichtenübergreifend gelobt. Und solche Serien oder Filme haben zwei Sachen, die sie so herausragend machen. Das eine ist, wie eben schon erwähnt, die Ästhetik, die sich wirklich auf höchstem Niveau abspielt. Und das zweite ist, dass das etwas, was es früher niemals hätte geben dürfen in türkischen Exportfiktionen, dass Männlichkeit in Frage gestellt wird. Dass Männlichkeit als brüchig dastehen darf. Dass männliche Gesellschaftspräsenz womöglich eine toxische oder eine destruktive sein darf. Das hätte es früher nicht gegeben. Und hier gibt es so Figuren wie Harlow Bilginer, der auch in der Serie Ein guter Mensch auf Magenta zum Beispiel so ein Rentnerkiller spielt, der so unfassbar selbstironisch und selbstkritisch ist in seiner Darstellung von Männlichkeit. Das hätte es früher nicht gegeben. Und das ist ein wirklich richtiger Schritt, der auch sich ein bisschen entgegen der politischen Entwicklung in der Türkei gerade abspielt, wo ja gerade wieder so ein reaktionärer Backlash passiert. Aber diese Filmlandschaft, die gerade über Netflix läuft, die schafft es da, ein Gegengewicht zu schaffen, das sehr emanzipiert und modern ist. Und das finde ich schön.
Das ist ja eh das Schöne an den Streamingdiensten, dass durch die nationalen Produktionen man ja vielleicht auch mal jetzt anfängt, mal eine Serie zu gucken aus einem Land, was man vielleicht noch nicht so kannte. Klar, das ist natürlich alles auch vorausgedacht, dass man sich strategisch überlegt, welche Serie aus diesem Land, um das es geht, könnte beim Netflix-Publikum erfolgreich sein. Aber das ist ja durchaus oft auch ein etwas anspruchsvolleres Publikum als vielleicht an anderen Stellen. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, immer mal was zu sehen aus anderen Ländern, mit denen man sich vielleicht filmtechnisch noch nicht so gut auskennt.
Ja, und es ist auch bei einem kosmopolitischen Look ist es natürlich trotzdem noch eine türkische Serie, auch jetzt 50 Quadratmeter, spielt irgendwann dann in so einem kleinen Provinznest, wo diese Schneiderei, ich weiß gar nicht ganz genau, ob es ein Provinznest oder ein Vorort ist, aber
ich glaube,
es ist sehr dörflich.
Ist Istanbul oder so ein Umfeld.
Genau, das ist, ich glaube, das ist ländliches Umfeld oder dörfliches Umfeld von Istanbul. Und da spielen auch einige von diesen alten Schnauzbart-Klischees mit rein. Also die Figuren, die da handeln, sind oftmals auch so diese Onkeltypen, die es früher auch viel in diesen türkischen Billigserien gab, die halt so Familienvorstände sind so ein bisschen ulkig, sind so ein bisschen witzig, sind aber am Ende auch ein bisschen konservativ und ein bisschen familienbezogen und so weiter. Die werden da auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen, ohne dass man ihnen richtig vors Schienbein tritt. Und das finde ich auch schön gemacht. Also wie gesagt, ich habe noch nicht viel gesehen von der Serie. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich diese hier gar nicht weitergucken werde, sondern ich nehme das eher zum Anlass, hier den Leuten, die das hier hören, zu sagen, schaut euch mal ein bisschen was von diesen türkischen Serien wie Azizlar an zum Beispiel, die einen unglaublichen Schatz an Erkenntnis mit sich bringen können über dieses Land, aber auch über unseren eigenen Umgang mit diesem Land. Das finde ich toll.
Ja, und das sind auch Serien, und das kann man auch für 50 Quadratmeter behaupten, die schon auch gut fotografiert sind, die schön aussehen, die auch schöne Bilder aus Istanbul oder Umgebung zeigen, ohne dass sie jetzt dieses klassische, es gibt oder gab ja auch mal den Istanbul-Krimi
in ARD. Mit Erol Sander.
Mit Erol Sander, genau. Das sieht dann doch ein bisschen authentischer und ein bisschen besser noch aus, würde ich sagen, aus der Erinnerung in dieser Netflix-Serie, die eben direkt aus der Türkei stammt. Ja, das war unser Überblick über fünf Serien und Filme, die jetzt in den letzten Tagen gestartet sind oder in den nächsten Tagen starten. Und ja, vielen Dank, Jan, dass du mein Gesprächspartner heute warst. Hat viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und wünschen euch viel Spaß beim Schauen der Dinge, die ihr da angesprochen habt. Vielen Dank.
Wünsche ich euch auch. Tschüss.